Resident Evil
Village.
Also richtig lustig.
Wie die Profis hier, ne?
20 Jahre Erfahrung, das merkt man einfach. Es hat sich sofort in diesem Cold Opener niedergeschlagen.
Und zu viel Emotion dahinter auch noch. Ja. Ich freue mich. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Review Talk über Resident Evil Village. Wobei, ist es jetzt offiziell Village? Ist es offiziell 8? Ich glaube, die nennen es Village jetzt.
Ich würde es, glaube ich, Village nennen.
Ja, können wir so ein bisschen dabei bleiben. Ja, in ein paar Tagen kommt Resident Evil Village offiziell raus. Und da werdet ihr nicht nur heute hören von uns dreien. Wir sind nämlich schon fleißig am Zocken gewesen. Du, Trant, machst es für Game 2 sozusagen. Schaust du das Spiel an. Fabian, ich und Simon werden gemeinsam das Let's Play machen oder haben schon ein bisschen was gespielt und Erfahrungen gemacht. Das werdet ihr dann zum Launchtag dann sehen. Direkt um Mitternacht. Schön am Stück wird geballert. Wer sich schon mal ein bisschen vorab informieren will, können wir ein bisschen was darüber erzählen. Fabian, du hast ausführlich ein paar Punkte vorbereitet.
Das stimmt, das habe ich gemacht. Ich wollte einleitend nochmal vorweg schicken, dass wir, wenn ihr dieses Video am Tag der Veröffentlichung des Videos schaut, also am Mittwoch, den 5. Mai, dann gelten noch einige Beschränkungen. Heute ist das sogenannte Review-Embargo gefallen. Das heißt, es dürfen Tests zu diesem Spiel stattfinden und es darf in einem kleineren Umfang auch Videomaterial gezeigt werden, das wir hier immer mal einstreuen werden. Aber es gibt noch große Blöcke, die nicht behandelt werden dürfen. Das sind zum Beispiel Cutscenes aus dem Spiel, bestimmte Story-Elemente dürfen nicht gezeigt werden, keine Bosskämpfe, keine Rätsellösungen. All diese Sachen sind bis zum Launchtag quasi verboten. Das heißt, wir werden das Spiel hier zwar besprechen und auch auf die Qualitäten eingehen oder auf den Stärken und Schwächen und Sachen, die uns aufgefallen sind. Bestimmte Elemente werdet ihr aber noch nicht sehen können, aber das macht, glaube ich, nicht so viel, weil wir trotzdem versucht haben, aus dem übrigen Bildmaterial was zu schneiden, was ihr idealerweise noch nicht kennt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn wir zum Beispiel über Story-Segmente sprechen, dann sind das Sachen, die ihr aus Trailern kennt, weil wir eben keine Cutscenes verwenden durften. Ansonsten vielleicht nochmal reingeworfen, du hast schon gesagt, Gregor, Spiel erscheint am Freitag für PC, Xbox und PlayStation. Wir alle haben PlayStation 5 gespielt, korrekt?
Exakt, PlayStation 5. Ich habe es auch in 4K mal ausprobiert mit entsprechend Raytracing und den ganzen Geschichten. Für das Let's Play hier werden wir es natürlich in 1080p mit Raytracing dann spielen. Oder geht das Raytracing 1080p?
Das geht nicht. Da kannst du kein Raytracing machen, wenn du
auf die Auflösung erkennt man das ja auch nicht.
Wie waren eure Erfahrungen? Ich habe vorher mir gedacht, ich lasse Raytracing aus, weil sie es da als 60 Frames angekündigt haben und dass es bei Raytracing auf 45 fallen würde. Ich habe es dann angelassen, weil es schon schöner aussieht und die Framerate geht voll klar, meiner Meinung nach, oder?
Ging das bei dir dran? Hast du es mit 4K gespielt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Muss ich aber noch machen. Also ich habe bisher immer, wenn wir Capture, dann nehmen wir halt meistens in HD auf, weil wir ja auch in die Sendung in HD ausstrahlen. Da habe ich es jetzt halt gespielt. Das waren halt konstante 60 Frames. In 4K will ich es nochmal ausprobieren. Und ja, man hat halt gehört, so es schwankt ein bisschen. Hast du auch gerade gesagt, ne?
Ja, aber nicht so schlimm, wie ich dachte.
Nee. Das ist diese komische Tabelle, die Capcom vorher rausgegeben hat. Wenn ihr 4K und Raytracing haben wollt auf der PS5, dann habt ihr 45 Frames. Weil jetzt mal denkst, was ist das für ein komischer Wert? Aber was das grundsätzlich bedeutet, ist, dass die Framerate unlocked ist. Das heißt, dass es zwischen 30 und 60 hingehen kann. Aber ich hab's nochmal dann gecaptured bei mir daheim. Das Einzige, was meine Capture-Karte nicht kann, ist HDR mit Capturen. Aber 4K und Raytracing war kein Problem. Und ich hatte in den meisten Fällen kein Problem damit. Ja. Also wenn, dann war es nicht spürbar, dass es viel unter den 60 ist. Es gab so ein paar offenere Gebiete, wenn mal viel Action gewesen ist. Da hast du gemerkt, dass es so ein bisschen leicht hakt im Bild, aber ich würde das jetzt nicht als Ruckeln groß bezeichnen.
Genau, da wir jetzt schon auch über die so ein bisschen eingestiegen sind in den Grafik-Talk dazu, ich würde mir das erste Video einfach mal laufen lassen, wo wir müssen uns das nicht quasi stumm anschauen, sondern wir reden einfach weiter über unsere grafischen Eindrücke. Das sind Spielszenen einfach mal auseinandergeschnitten aus verschiedenen Passagen des Spiels. Das ist hier so ein Abschnitt, der einem grundsätzlich schon aus der Demo bekannt vorkommen dürfte, weil er vom Anfang des Spiels stammt, wie man quasi in dem Dorf eintrudelt. Und ich muss sagen, der optische Eindruck ist stellenweise schon extrem stimmig einfach. Also wenn ich es wieder sehe, kriege ich gleich Box nochmal zu spielen. Also was ist euer Eindruck? So würdet ihr auch sagen, auch im Vergleich zu 7 ist es nochmal eine Weiterentwicklung?
Ich würde sagen, Ja, wobei ich jetzt 7 nicht mehr ganz so gut im Gedächtnis habe, aber Resident Evil Village strotzt halt nur so vor diesen Details, die wir hier jetzt auch sehen, diese Ornamente auf den Türen und sowas und auch draußen die Vegetation, die ganzen Äste und sowas, das ist echt klasse. Ich finde aber auch, das hat eigentlich jedes Resident Evil zu seiner Zeit gehabt, das lebt sehr von seiner Umgebung, nicht umsonst haben sie im allerersten Teil ja auch vorgerenderte Hintergründe genommen, weil du es mit der Pixel PS1 Optik nicht hättest umsetzen können und das ist, auch wenn nichts passiert, ist das Spiel einfach ein Genuss optisch da durchzuschleichen, sich alles genau anzugucken. Ich mag das einfach so, wie detailverliebt das ist und was für Geschichten diese Räume auch erzählen, was da wohl gerade kurz vorher passiert ist oder vor Jahren passiert ist. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es natürlich recht statisch ist. Also hier und da bewegt sich mal was. Ne? Du hast Nebel, hier fliegen auch mal Vögel rum oder so. Aber was für mich so quasi der Dynamik-Burner war, sag ich, war Ghost of Tsushima, ne, was ja wirklich ganz viel auf Wind und wackelnde Bäume gesetzt hat. Und danach kam ja alles, was so ist, sehr unbelebt vor. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber es ist mir trotzdem aufgefallen, es ist ruhig, sehr ruhig.
Ja, das ist auf jeden Fall, also was glaube ich schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist ja ein Cross-Gen-Titel, muss man sich immer noch vor Augen halten. Also es läuft dann in Anführungsstrichen wohl genauso auf PS4 und Xbox One vielleicht sogar. Ich muss das mal auf der Xbox One S probieren, mal sehen, wie das ausschaut. Capcom hatte ja schon bei Teil 7, weiß nicht, heißt es Fotogrammetrie, diese Art, um diese realistischen Texturen da auf die Modelle drauf zu packen. Haben sie da ja schon sehr gut sich bewiesen, wie das funktionieren kann. Wobei du viel Parts in 8 hattest, also hier hast du ja viel, was auch im Tag spielt und umso mehr die Details du dir angucken kannst oder mit vielen Lichtquellen angeleuchtet. Bei Teil 7 war es häufiger in der Nacht sehr schummrig, ne, dass ich da noch mal ein bisschen was verschummeln kann. Ich bin dabei bei dem Statischen. Ich denke mal, das ist eine Sache, wenn es ein purer Next-Gen-Titel wäre, wäre wohl die Interaktion mit der Umgebung dann weiter. Es ist so super selektiv. Ne? Also wenn du jetzt nicht mal rangehst an den Schrank und guckst, okay, den einen Teller kann ich kaputt machen, aber die andere Vase ist aus Beton. Ja. Das eine Fenster geht kaputt, das andere hier wiederum gar nicht. Und dann wird so die Illusion ein bisschen aufgebrochen und wenn du mal ein paar Bereiche hier und da schaust, ne, also du bist jetzt gerade in dem Gebiet, da hatte ich auch das Gefühl, ab und zu mal guck jetzt nicht mal genau in den Matsch so in die Ecken, weil dann denkst du, okay, wo sind die Texturen abgeblieben, aber in den meisten Fällen hast du einen visuellen sehr guten Eindruck, auch bei den Charaktermodellen, auch bei den Animationen und allem drum und dran und ich finde, das haben sie schon ziemlich cool umgesetzt, also ich habe mich grafisch sehr gut abgeholt gefühlt.
Ja, es gibt viele Elemente, um nochmal das aufzugreifen, was Trant gesagt hat, die ein bisschen dem dienen, dass es sehr realistisch wirkt und so, also viele Details auch gerade in den Villenbereichen, sowas wie Flaschen auf dem Tisch oder Vorhänge an Fenstern und so. Das sind aber just dann auch so Sachen, die sich einfach, also du kannst dann Teller zerstören oder bestimmte Vasen, die Flaschen auf dem Tisch kannst du aber messern oder beschießen, an denen tut sich nichts. Und auch Vorhänge zum Beispiel, gegen die du dagegen läufst, die sind einfach, die bleiben starr. Die sind entweder sehr gut mit Stärke behandelt worden vorher, damit sie super steif sind oder da sind dann einfach die Grenzen so ein bisschen erreicht, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, finde ich. Grundsätzlich sieht es schon sehr, sehr gut aus, das Spiel. Also da gab es meiner Meinung nach nichts zum Meckern. Wie seid ihr so mit der Story und den Charakteren klargekommen? Ich glaube, wir können aus dem Video einmal wieder rausgehen. Das ist jetzt ein Themengebiet, das dürfen wir nicht direkt schon aus dem Spiel bebildern. Ich habe mich aber bemüht, da mal ein bisschen was aus Trailern zu nehmen, damit wir nochmal beleuchten, was so ein bisschen die Ausgangssituation der Story ist. Es ist ja hinlänglich bekannt, es ist auch kein Spoilergebiet. Aber vielleicht dann ein bisschen der Schwerpunkt auf bestimmte Figuren ist ein bisschen anders, als ich es dachte. Aber ich möchte da nicht schon vorweggreifen. Wer von euch möchte nochmal sagen, um was es eigentlich im Spiel geht?
Soll ich dann? Gut, ja, die Geschichte von Teil 7 wird weitergeführt. Ethan Winters, der Protagonist, hat da ja seine Frau Mia aus Louisiana von dem Haus der Bakers befreit, die dort gefangen gewesen ist. Und jetzt sind einige Jahre vergangen. Die beiden wurden quasi wie so eine Art Zeugenschutzprogramm in ein anderes Land verfrachtet von Chris Redfield und haben mittlerweile auch Nachwuchs bekommen. Allerdings, das Idyll kann natürlich nicht so lange aufrechterhalten werden, wie man es gerne sich erhoffen würde. Und Ethan findet sich auf einmal in einem verschneiten und von Monstern überlaufenen Dorf wieder, wo er dann nach seiner Tochter sucht. Und muss sich mit allerlei Monstern messen. Wir haben einige davon schon in den Demos gesehen. Da gab es ja die paar Demos vorab, die man sich angucken kann. Zum Beispiel Lady Dimitrescu, da haben wir sie und ihre Vampirtöchter in ihrem Schloss. Aber es gibt noch einige andere sozusagen Subprotagonisten und Bösewichte, denen sich Ethan stellen muss. Und ja, das hat mir von der Story als auch von dem Umfang her, also wie das umgesetzt wird, werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, sehr starke Resident Evil 4 Vibes sozusagen gegeben.
Persönlich finde ich, wir sehen hier nochmal, das ist eine Stelle aus dem Spiel, wo Lady Dimitrescu telefoniert mit einem anderen wichtigen Charakter. Und mir war das im Vorfeld immer ein bisschen, oder mir ist es so vorgekommen, als ob die eine wirklich zentrale Rolle spielen. Also sie und ihre drei Töchter, dass das so die Hauptbösewichte des Spiels auch sind. Tatsächlich gehören sie aber eher zu einer Art Ensemble aus verschiedenen, sehr schillernden Gegenspielern, die es gibt, die man in den letzten Trailern dann auch nochmal ein bisschen vorgestellt gesehen hat, in der ganz kleinen Form, vor allem Heisenberg, ein Charakter, den wir hier gleich auch nochmal sehen werden. Ich habe mich so ein bisschen an gerade frühere Metal Gear Solid-Spiele erinnert, dass man so das nacheinander so diese großen, sehr schillernden Figuren einfach kommen, die so ein bisschen ihre eigenen Settings und Eigenschaften auch haben. Und das hat mich überrascht, weil ich es so nicht erwartet hatte, dass das Spiel so aufgeteilt ist in diese Bereiche, die eben sich auf diese verschiedenen Figuren fokussieren, damit man am Ende bei der allergrößten Gegenspielerin quasi landet. Das ist diese Mutter Miranda. Auch das ist ja schon bekannt, dass die da irgendwie eine Rolle spielt.
Ja. Ja, du hast ja jetzt schon alles ziemlich, du hast dich detailliert erklärt, aber du hast es eigentlich alles ausgebreitet, wie es jetzt auch schon offiziell auf den Seiten steht, wie du gesagt hast, aber ich wusste das alles nicht, beziehungsweise ich kannte aus den Trailern schon, ja, da ist der Typ mit der Brille, der Heisenberg und so, aber ich war eigentlich doch, ich bin komplett jungfräulich rangegangen und war echt überrascht, was da dann noch alles kam, weil ich auch dachte so, ja, das Schloss ist, wird so der Hauptdreh- und Angelpunkt sein. Aber alles, was danach kommt, ich habe mir nichts ins Gedächtnis gerufen, nichts nachgelesen oder so. Ich habe es einfach komplett auf mich wirken lassen. Und deswegen ist es für mich dann, für mich wäre das fast schon ein Spoiler, auch wenn es offiziell keiner ist und wir das sagen dürfen und auch Capcom das auf seiner Website sagt. Aber ich fand es irgendwie echt cool, das so komplett unvorbereitet zu erleben, was nach dem Schloss noch alles kommt, wie das alles zusammengesetzt ist.
Wir müssen ja und, nicht minutiös hier aufhören,
machen wir ja auch nicht.
Was da genau passiert. Aber ich denke mal, wir können ja allgemein über das Gefühl dann sprechen. Ich bin da bei dir auch dran. Also ich habe mich natürlich ein bisschen mit den Trailern beschäftigt und die Demos gespielt, aber da hatte ich auch den Eindruck, dass mehr dann Lady Dimitrescu, weil die ja auch so als Meme abgegangen ist und so einen Erfolg hatte, dann einen großen Teil in der Story einnimmt. Aber wenn du dann einmal siehst, wie der strukturell aufgebaut ist, wie gesagt, auch diese Resident Evil 4 Parallelen, wo du ja auch deinen, du hattest diesen den Dorfanführer einmal, du hattest den, wie ist der Salazar, der kleine Napoleon, der rumgelaufen ist und so, du hattest deine Charaktere, deine Typen, die ihren eigenen Part im Spiel gehabt haben und das hat mir hier ganz gut gefallen. Also Metal Gear Solid habe ich jetzt vielleicht nicht direkt gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, Fabian.
Findest nichts voll Metal Gear Solid
1? Doch, natürlich schon, vor allem mit den Fähigkeiten, die teilweise auch haben und an den Tag legen. Als Horrorfilm-Fan fand ich sehr spannend, dass die hier einfach, es ist jetzt nicht Resident Evil Vampir oder Resident Evil Werwolf, aber es sind Versatzstücke aus und Zitate aus vielen Bereichen des Horrorfilms und der Horrorgeschichte dann drin.
Ja, lustigerweise.
Der heißt so, das ist aus dem Film, das ist aus dem Buch und so weiter.
Ich finde, es ist Resident Evil Werwolf und Vampire, oder?
Findest du?
Ja, ich musste mich da auf jeden Fall auch erstmal wieder dran gewöhnen. Jetzt hat man natürlich gerade auch Resident Evil 2 und 3 vorher gespielt und hat wieder dieses sehr klassische Zombie-Setting, was auch eher so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten, wie das sein kann bei so einer Geschichte, halt realistisch ist. Und hier ist es schon so etwas mehr over the top und ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass da eben Werwölfe sind und geflügelte Kreaturen und all diese abgefahrenen Figuren, die einem im Spielverlauf begegnen, von denen ja einer verrückter vorkommt als der andere. Da muss man auf jeden Fall offen für sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine super klassische Resident Evil Spielerfahrung, die man hier macht. Also schon in vielerlei Hinsicht, was das Spielerische angeht. Aber das Setting ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber ich finde es eine interessante Veränderung, die sie auch im Vergleich zu 7 da jetzt nochmal vorgenommen haben.
Ja, ich würde das auch so sagen. Ich habe am Anfang hatten wir ja schon mal drüber gequatscht, irgendwie per WhatsApp. Da habe ich auch gemeint, ich werde nicht so richtig warm mit dem Setting. Also schon bei den Trailern war ich nicht so begeistert davon, weil ich jetzt nicht so der größte Vampir-Märchen-Werwolf-Fan bin, aber das legt sich nach einer Zeit. Ich bin jetzt noch immer nicht der größte Fan davon, dass ich da gegen Vampire kämpfe oder so. Sie sind für mich einfach keine coolen Bösewichte, aber man gewöhnt sich dran und durch diese Mischung, was sie dann auch an klassischen Resident Evil Monstern reinbringen oder so, oder wie das alles durchmengt wird, ergibt das einfach ein stimmiges Bild und das ist jetzt nicht, also weil du sagst, es ist Resident Evil Werwölfe und Vampire, würde ich jetzt nicht unbedingt so runterbrechen. Es ist ein bisschen durchmischter, abwechslungsreicher, überraschender und ich kam damit dann am Ende doch gut klar. Also mir hat's echt gut gefallen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt so vom Setting mein Lieblings-Resident Evil ist. Ich hätte zum Beispiel sogar noch ein bisschen gruseliger gehabt, weil die Truppe mir fast sympathisch war am Anfang. Und das hat mich ein bisschen genervt. Also
in die Theateraufführung würde ich reingehen, ne? Wenn die da mal
ja, es ist ein bisschen, ja, es ist wirklich wie so eine Theateraufführung, so ein bisschen ja. Teilweise.
Bin ich bei dir. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um damit halbwegs, also vernünftig warm zu werden. Aber ich muss sagen, ich bin bei Videogame-Stories, ich setze da jetzt nicht den Anspruch immer dran, das muss mich hier wie der mit 12 Oscars ausgezeichnete Film dann abholen, weil ich bin ja auch selber involviert durch das Spielen. Und was mir gefallen hat, die Abwechslung war cool, diese ganzen Zitate, die drin gewesen sind. Ich fand eher wirklich, auch Fabian, dass also mehr so die Abwechslung genug für mich da war, dass ich nicht immer nur gegen Werwölfe und Vampire gekämpft habe, wobei die auch recht vorherrschend sind. Mhm. Aber es hängt auch viel davon ab, wie viel du zum Beispiel an Sidequesten machst. Denn ich habe auch Passagen gehabt, wo ich mal stundenlang gegen gar keinen Werwolf gekämpft habe.
Das Beispiel. Stimmt, ja.
Na, und dann festigt sich der Eindruck so, weil es ja auch vom spielerischen Mal ist es mehr Action, mal ist es dann nur Erkunden, mal ist es psychologischer Horror, der drin ist und die dann so eine gute Schnittmenge gefunden haben. Mhm. Und mir hat insgesamt Spaß gemacht, wie das Setting funktioniert. Und ich muss auch sagen, es hat mich tatsächlich emotional mitgenommen am Ende, weil ich mich auch so ein bisschen in Ethan reinversetzen konnte besser. Der ist ja rätseliger als vorher. Mhm. Ne? Also bei Teil 7 war ja noch so ein, also ihm wird die Hand abgesägt in Teil 7 am Anfang und dann, ja, ist ja nichts, ne? Und hier zumindest bekommst du seine Emotionen und Motivationen dann nochmal weiter mit. Und wie die Story verläuft, wie es auf den Resident Evil Mythos wieder einzahlt, weil das ist ja auch nochmal wieder ein ganz anderes Setting, ist auch nochmal interessant gewählt. Ich bin gespannt darüber, wie jetzt die Story-Diskussionen dann weitergehen werden. Also mich hat's gut abgeholt.
Finde ich einen interessanten Punkt, den du da ansprichst. Ich fand, ich mochte 7 echt gern. Ich fand Ethan jetzt aber auch nie so einen coolen Charakter. Und wir sehen das auch auf dem einen Bild, was wir hier im Hintergrund im Studio hängen haben. Da ist er ja zu sehen und der ist ja bewusst immer so, sein Gesicht ist etwas im Schatten und der ist mehr so eine Projektionsfläche für den Spieler gewesen in Teil 7, weil es eben auch aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Und in Village habe ich auch das Gefühl gehabt, der wird als Charakter mehr rausgearbeitet und es sind interessante Entwicklungen. Und natürlich steht ja auch seine Familie zentral im Mittelpunkt in gewisser Art und Weise, weil es eben auch um Mia geht und um seine Tochter Rose und das ist mir sehr viel näher noch gegangen, also das klingt jetzt so emotional dramatisch, so war es jetzt vielleicht nicht, aber er als Charakter war auf jeden Fall jetzt cooler tatsächlich in diesem Spiel.
Für ein Resident Evil ist es auf jeden Fall einnehmender.
Ja, also das ist schon, das ist ja bewusst, es zelebriert ja auch so ein bisschen diesen Freak-Zirkus, den es da macht und es macht es ja auch durchaus, das nimmt es ja auch voll ernst und gibt sich total viel Mühe. Es ist nicht, dass es, die wollten da kein Trash machen oder so, das sieht man auch daran, ich finde, dass es sehr kompetent vertont ist zum Beispiel, also sowohl im Englischen als auch im Deutschen sind super Sprecher und es wird sehr aufwendig alles gemacht und so. Und es soll kein B-Movie irgendwie sein, so wie das vielleicht dann bei den ersten Teilen noch unfreiwillig war.
Was denkt ihr denn über einen Händler? Der gute Duke.
Ja, ich freue mich, dass er wieder da ist. Also, was heißt, er ist ja neu. Das heißt, den gab es ja vorher noch nicht.
Der Kollege vom alten Händler.
Genau, aber einen Händler generell finde ich gut. Den kannten wir aus Resident Evil 4, da war es ja noch ein anderer, aber den haben wir ja lieb gewonnen. Der hatte auch Meme-Potenzial und ich finde, man freut sich immer über so jemanden, wenn er dann kommt. Beim Duke ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil er auch echt eklig ist und er auch so überheblich immer klingt, weißt du, und ich denke mir einfach so, jetzt helf mir doch einfach mal. Und er ist so, der lässt einen so ein bisschen zappeln auch. Trotzdem freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe. Er hat nämlich auch, die haben den auch wirklich echt cool umgesetzt. Der hat dieses, der stöhnt manchmal so, wenn du nicht mit ihm redest, als würde er gerade einen abdrücken.
Das waren fast die schockierendsten Momente manchmal, wenn man da in dem Laden gerade steht und auf einmal stöhnt der Typ so und man denkt so, what the fuck ist denn jetzt los? Ich würde mal kurz, ich hatte das eigentlich für später vorgesehen, aber wenn wir jetzt eh schon da sind, es gibt dazu auch ein kleines Video, dann lasst uns doch gleich auch darüber sprechen, was man bei ihm eigentlich alles machen kann, bevor wir später nochmal dazu kommen. Hier sieht man ihn einmal fett in seinem Wagen sitzen. Das sind Sachen, die man kennt im Grunde genommen. Du kannst dir Sachen kaufen aus einem verschiedenen, aus einem größeren Portfolio. Das sind direkt Waffen oder Rezepte und solche Sachen. Du kannst Schätze, was wir hier sehen, die du gefunden hast, verkaufen. Die bekommt man teilweise von Gegnern. Man findet sie in der Landschaft rumliegen und dann gibt es dir diese Leih. Was auch immer das für eine Währung ist, die im Spiel vorherrscht und du kannst sie wieder investieren, kannst dir Sachen direkt kaufen oder auch herstellen. Und hier, das habe ich eingebaut, nicht weil ich ein sadistisches Schwein bin, sondern um ein neues Feature noch zu erklären. Wenn man jetzt Tiere jagt im Spiel, das mache ich eigentlich nicht gerne, weil ich es immer unangenehm finde, dann kannst du deren Fleisch und sowas einsammeln und die kannst du beim Duke dann auch wieder abgeben und der kann dir verschiedene Sachen daraus kochen. Das ist, es gibt nicht super viele Sachen, das liegt daran, weil die Auswirkungen davon relativ stark sind. Wenn man einmal die ganzen Zutaten zusammen hat für so ein Gericht, dann sind das so Perma-Verbesserungen, die man bekommen kann.
Sie gern einmal sagen können, bevor man...
Ganz genau.
Ja, weil ich habe das ganze Fleisch so mal verkauft, was ich gefunden habe, ja, kannst du nicht essen. Und dann sagt er einem, du kannst es für Upgrades benutzen.
Ich habe es relativ bald gecheckt, aber ich habe halt auch die erste Ladung Fische habe ich verkloppt, weil die Fische kannte ich aus Resident Evil 4, da habe ich sie auch verkauft und hier verkaufe ich sie und merke dann, scheiße, die hätte eigentlich gebraucht. Und ich habe jetzt bis zum Schluss nicht mehr diese Ladung Fische gebraucht, die ich für ein Rezept gebraucht hätte.
Die kommen auch nicht mehr zurück. Die werden dann ja ausgeext auf der Karte, genau, wo du dann entsprechend die Tiere gefunden hast.
Mir haben auch ein paar Fische gefehlt, sonst hätte ich alles am Ende kochen können. Aber das ist auch ein bisschen doof gemacht, dass man die Sachen dann da verkaufen kann und denkst, so, ja cool, ist ein Stück Fleisch, das kann ich eh nicht essen, füllt meine Energie nicht auf, kann ich natürlich verkaufen.
Wenn du es zurückkaufen könntest, ne? Weil alle anderen Sachen, die du denen verkaufst, so an Waffen und sowas, könntest du in der Theorie ja zurückkaufen.
Ja, der isst das wahrscheinlich gleich auf. Was wir eben, das war im Video noch am Ende kurz zu sehen, es gibt Sachen, die man kaufen kann, wie zum Beispiel Heil-Items oder auch Munition. Du kannst die aber auch craften. Das spielt auch durchaus eine Rolle im Spiel.
Und Munition.
Genau, für manche Sachen musst du erst Rezepte bei ihm kaufen. Und dann ist es so, wenn man jetzt Kräuter findet, dann sind die nicht mehr für sich genommen Heil-Item, sondern du musst die immer mit dieser Chem-Fluid, also chemische Flüssigkeit, kombinieren. Und dann kannst du dir daraus quasi so einen Heiltrank herstellen und der sitzt natürlich auch an verschiedenen Orten im Spiel, so wie sich das gehört. Ich glaube, man kann ihn nicht versehentlich erschießen, kann das sein?
Habe ich nicht ausprobiert.
Bei Teil 4 konnte man den Händler ja noch erschießen oder seine Zwillinge jedenfalls, seine 24-Zwillinge, wie viel auch immer da rumgelaufen sind. Hier wird die Waffe automatisch dann runtergenommen. Ah, ja, okay. Es ist eben das exakte System wie in 4, genau wie beim, also das Waffen-Upgraden, das Kombinieren von Schätzen, das man gefunden hat, was ich ganz gut fand. Also ich mag eigentlich den Attaché-Koffer, wo du dann mal die andere Art vom Item-Management hast, was ja fast schon ein bisschen puzzelmäßig ist, die Sachen so zusammenzufassen. Ich hatte zum Glück nie das Gefühl, dass ich Platzmangel oder so habe, weil du bekommst regelmäßig ja immer dann neue Koffer zu kaufen und es geht sich irgendwie immer aus. Also wenn du dich auch dann so auf die Sidequests und so konzentrierst, ich habe eigentlich nie wirklich Großmunitionsmangel oder Ressourcenmangel zum Craften gehabt oder ich hatte immer irgendwelche Schätze, die man verkaufen kann. Gegner droppen auch mal irgendwelche Teile von denen, die kristallisiert sind, die du dann auch verkaufen kannst. Aber es hat gut in diese Ökonomie eingezahlt, sodass das eine schöne Symbiose ergeben hat, sodass ich immer Ressourcen hatte, was zu verkaufen, was zum Upgraden und auch mal gesagt habe, okay, dann nehme ich die neue Shotgun, wenn ich die alte nochmal weggeben kann.
Was blöd ist, dass man aber die Schuss, die man in der alten Shotgun hat und die man verkaufen möchte, dann die Schuss nicht mehr rausnehmen kann.
Nimmt also der nicht mal raus? Aber wenn du dann die Magazinkapazität upgradest, dann füllt er
die automatisch. Genau, dann füllt er sie wieder auf. Ja, deswegen am besten immer erst upgraden, wenn die Wumme leer ist. Ich wollte nur noch mal zusammenfassen, was wir jetzt alle schon genannt haben, dass es ja schon sehr an Resident Evil 4 wieder zurück angelehnt ist. Ne? Dass du jetzt einen Händler hast, der mit dir durch die Welt wandert, zu dem du auch immer wieder zurück kannst. Dass du diesen Koffer hast, den du eben genannt hast, wo man die Items quasi arrangieren kann. Kannst sie auch drehen. Und auch das Waffen-Upgraden ist ähnlich. Beziehungsweise, das war ja fast überall so. Und noch irgendwas war wie bei 4, habe ich jetzt auch, die Tiere. Na gut, jetzt haben sie eine neue Bewandtnis, dass du dich dann dass du dich damit nämlich eben aufleveln kannst. Aber auch das ist ja so ein Aspekt, den sie aus Teil 4 rausgenommen haben. Und auch, dass man wieder so ein Dorf hat. Also ich finde, um das mal so jetzt schon mal so als vorab unterm Strich zu sagen, es ist eine Mischung aus Teil 7 und 4, finde ich. Würde ich das am ehesten zusammenfassen.
Die haben auch abseits von denen viel strukturell von Teil 4 eben übernommen. Also dass du direkt zum Anfang auch gleich mal so eine Belagerungsszene hast, ne, um mal das Gefühl zu bekommen, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwo die Glocke klingelt und die zum Bingo wollen. Also du findest schon sehr viele Zitate und Referenzen. Aber ich finde, es geht sich tatsächlich auch in der Ego-Perspektive aus hier. Also ich habe mich eigentlich auch immer also ich hatte immer das Gefühl, ich habe auch was zu tun, wenn ich jetzt mal nicht dem Storypfad folgen will, sondern mal, ich bin wieder ins Dorf reingekommen, ich habe neue Schlüssel, die ich benutzen kann, ich kann einen neuen Weg freimachen. Das gab es bei 7 ja auch schon mal ein bisschen bedingt, da ist ja das Haus der Bakers und die anschließenden Locations, plus mal ein paar, die nochmal abseits gewesen sind, aber hast ja auch mal ein Tor geöffnet oder auf einmal kommst du von dem Nebenhaus ins Haupthaus. Hier wirkt das nochmal wesentlich umfangreicher, weil das Dorf mit viel anderen unterschiedlichen Gebieten zusammenhängt. Und ich hatte immer Fun zwischendurch mal neue Sachen zu erkunden oder du hast einen Gegenstand, dann kannst du eine Brücke runterlassen und irgendwo weiter wegfahren und so und schön mal, ach guck mal, was ich gefunden habe, ein Rätsel, cool.
Und was ich noch anfügen will, ist, man kann sich sehr frei bewegen. Ne? Ich weiß jetzt, glaube ich, nicht, ob das in anderen Teilen der Serie so war, dass man an so vielen Stellen auch wieder mal rausgehen kann, durchs Dorf einen anderen Weg nehmen kann, auch wirklich nochmal zurück in alte Gebiete kann. Ich bin jetzt auf keine großen Sackgassen gestoßen. Ich konnte echt mich sehr frei bewegen und auch nochmal Räume, die noch Items in sich drin haben, kann ich auch nochmal absuchen. War, glaube ich, so noch nie.
Ja, es gibt bestimmte Sachen, die, glaube ich, so storybedingt erst aufgehen oder auch mal zugehen im Dorf, damit du da dann jetzt durch kannst oder eben nicht mehr durch kannst. Aber stimmt, ansonsten ist man da relativ frei darin. Und ich fand es erfreulich mühelos. So, also du hast nicht das Gefühl später, oh, jetzt bin ich wieder im Dorf und das Dorf ist dann irgendwann riesig und du denkst so, jetzt muss ich nochmal 3 Kilometer laufen, um da wieder hinzukommen. Das haben die alles gut miteinander verzahnt, dass man überall schnell hinkommt und nochmal denkt, okay, da lag ja noch was, das weiß ich, weil die Karten auch gut funktionieren, da wird viel drauf festgehalten und das ist nicht anstrengend, sage ich mal, dann alles noch durchzugehen und noch Sachen einzusammeln, die man vorher hat liegen lassen.
Eine Sache war anstrengend, finde ich, ist sozusagen mal ein Raum oder ein Haus komplett von Items zu säubern, weil du hast ja wieder diese typische Anzeige, wenn der Raum sauber ist, alles hast du mitgenommen, ist er blau, ansonsten ist er rosa auf der Karte. Mhm. Und das Ding ist, dass viele der Sachen manchmal nicht direkt angezeigt werden, wenn du vorbeiläufst. Dieser Button-Prompt, der auftaucht, mitnehmen, aufnehmen. Mhm. Oft ist der nicht zu sehen, wenn du einfach in der Nähe bist, sondern muss genau auf dem Item drauf sein. Erst wenn du es einmal angeguckt hast, kannst du es dann auf dem weiten Weg sehen. Und ich habe ein ums andere Mal, ich habe auf der Karte dann gesehen, hey, ich habe hier schon das Geheimfach mit dem Dietrich aufgemacht. Wo ist denn hier noch was nochmal? Ne? Und dann so suche ich und gucke ich und das hat mich doch ein bisschen genervt.
Und da will ich noch kurz hinzufügen, dass das Spiel ja auch verdammt dunkel sein kann. Also manchmal wärst du ohne diese Button-Prompts, wenn sie denn auch zu spät auftauchen, echt aufgeschmissen, weil in einem dunklen Regal, da versumpft alles im Schwarz. Ich habe das nicht in HDR gespielt, will ich auch nochmal machen, aber so wie ich es jetzt gespielt habe, das hat leider echt einen problematischen Schwarzwert auch. Das hatten auch viele andere Resident Evil-Spiele, die Remakes zuletzt, Teil 2 und 3 zum Beispiel. Du kriegst da kein richtiges Schwarz hin, beziehungsweise du hältst das Bild dann auf, das ist dann fast so, als würde die Gamma-Kurve hochgedreht werden und dann wird alles so nebelig. Es ist echt schwierig, da eine gescheite Helligkeit reinzufinden. Ja, vielleicht hast du es dann...
Mit OLEDs hatte ich da keine...
Ja, also, das kann sein. Aber es ist wirklich extrem nicht kontrastarm. Es ist super dunkel.
Ich habe auch ein OLED, Gregor, ich glaube sogar vom gleichen Hersteller wie du. Ich würde es ein bisschen unterstreichen, was Trant sagt. Ich finde, dass es stellenweise schon echt sehr dunkel ist und man schnell es unnatürlich wirkt, wenn man im Spiel die Helligkeit hochdreht. Dann sieht es sehr künstlich aus, aber war jetzt kein so kritisches Problem. Ich finde eher, dass den Punkt auch stören, den du angesprochen hast, dass diese Button-Prompts, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal in einem Patch irgendwie nochmal überarbeitet wird, weil die zum einen... keine Ahnung, wenn jetzt da hinten, wo Trant sitzt, für mich ein Interaktionspunkt wäre, dann zeigt mir das Spiel das erst an, wenn ich hier schon stehe und nicht hier, wo ich sitze, dass sie diesen Abstand vergrößern, damit du weißt, okay, in 3 Metern ist was. Und auch die Ausrichtung zu bestimmten Sachen muss manchmal sehr akkurat sein, also unnötig akkurat, damit man damit interagieren oder was aufsammeln kann, was manchmal auch in Stresssituationen echt zu Problemen führen kann, wenn man gerade in einem Kampf ist und du willst noch schnell was einsammeln oder einen Knopf drücken oder so. Das ist eine Kleinigkeit, aber ist mir auch aufgefallen. Ich habe dann teilweise auch, um da nochmal auf das zurückzugehen, was ihr vorher gesagt habt mit dem Ressourcenmanagement, ich habe dann auf Sachen einfach verzichtet, weil ich das Gefühl hatte, dieser Aspekt ist so runtergefahren. Jetzt, du hast selten irgendwie Not an Munition oder Energie und auch mit der Größe des Inventars. Ich habe darauf verzichtet, dann manchmal alles mitzunehmen, weil du konntest das Spiel so problemlos durchspielen und du musst nicht wegen jedem Schuss Pistolenmunition irgendwie super akkurat darauf achten, dass du alles mitnimmst und sowas.
Musst du nicht. Also es gibt ab und zu auch mal, natürlich dann bestärkt dich oder hat mich das Gefühl bestärkt, guck trotzdem nochmal, weil du ab und zu mal, du findest auch mal eine Waffe oder ein Upgrade-Item, was da mit rumliegen würde und auf so ein bisschen Schießpulver kann ich verzichten, aber was ist, wenn das andere dann da wäre? Ohne jetzt konkret den Fall zu nennen, aber wenn man sich das Let's Play mal anschaut, was wir gemacht haben, wir hatten das ja auch mit einem Rätsel teilweise, da sind wir in einem Raum rumgelaufen, da sind die Prompts einfach nicht aufgetaucht und wir wussten nicht genau, was wir machen sollen und da kann ich mir auch vorstellen, dass manche Leute dann fix verärgert sind. Also ja, da würde ich auch hoffen, dass in einem Patch zum zumindest, auch wenn es die Immersion ein bisschen stört, weil ansonsten bist du ja so mittendrin, als dass da immer Button-Prompts und so weiter auftauchen. Abgesehen davon aber, konnte ich mich da eigentlich gut reinversetzen. Und ich habe in den meisten Fällen auch versucht, zumindest alles zu finden. Du hast ja auch dann die Karte erwähnt, die zum Glück dann auch ganz schön dann zeigt, okay, das ist hier ist ein Schatz, der wo du noch mal gucken kannst. Habe ich vielleicht einen Geheimweg nicht gefunden, den ich mitnehmen kann? Manchmal sind Wege dann auch versperrt, dass du nicht immer zu den Sachen zurück kannst. Und was ich noch mal erwähnen würde, bei der ganzen Freiheit, die man hat beim Hin- und Herlaufen, du kannst aber nicht frei wählen, in welche Location du als nächstes gehst. Und ja, das ist von der Story dann vorgegeben. Es ist nicht so jetzt Breath of the Wild, ich gehe mal den oder den Dungeon an, sondern du musst schon, wie durch die Schlüssel, die du hast, ist es dann festgelegt, wo du hingehst.
Da du es eben angesprochen hast, die Stelle im Let's Play, wo wir einmal diese dieses Item nicht gefunden haben. Das geht zurück auf diese Schwäche, die wir eben angesprochen haben. Ich würde das nicht mal ein Rätsel nennen. Wir waren halt einfach zu dumm, dieses Item da zu sehen, weil generell finde ich, das Spiel hat eigentlich keine nennenswerten Rätsel. Das ist echt wieder so das typische Resident Evil Standard-Niveau, so von wegen, da steht ein Klavier und da spielst du mal eine simple Melodie, das kriegst du nach 5 Sekunden raus, wie das funktioniert. Mhm. Also zitiert es sich halt einfach selber und da, glaube ich, steigern die einfach ihren Anspruch auch nicht mehr. Das machen die so ein bisschen als, okay, das haben wir immer schon gemacht und die Leute wollen das gerne, aber das ist für mich kein nennenswerter Bestandteil dieses Spiels, dass ich sagen würde, das ist ein Spiel, wo auch Rätsel vorkommen, das ist fast gar nicht so.
Ich finde das okay, wie es gerade ist, aber ich frage mich trotzdem, warum man das nicht nochmal ein ganz kleines bisschen hochschraubt, weil es war schon mal ein bisschen origineller und auch ein bisschen kopfnüssiger, sage ich mal, als es jetzt die letzten Teile war. Es wurde ja echt früh irgendwie ganz schön krass runtergeschraubt.
Da war auch in 7 war es trotzdem nochmal ein bisschen. Da hattest du ja auch irgendwie so die Dinger ins Licht stellen, damit du guckst, wie diese Figur dann sein kann und so.
Gut, aber solche Sachen hast du hier jetzt ja auch wieder, nur ganz selten. Also ganz selten gibt es doch mal Sachen, wo du kurz überlegen musst, Moment mal, in welcher Reihenfolge muss ich jetzt diesen, jenes machen, damit ich da rüberkomme. Mhm. Aber also ich will es nicht kritisieren, ich bin eigentlich cool damit, so wie es ist, aber hätte auch nichts dagegen, wenn das mal wieder ein bisschen hochgeschraubt werden könnte, weil ich finde das eigentlich von einer super Entspannung so. Es gibt dieses Rumschleichen durch die Gebäude so und wo du einfach nur Spannung hast, dann gibt's halt Action bei Kämpfen bei Resident Evil generell, meine ich jetzt, und dann fand ich Rätsel immer eine schöne Auflockerung und Entspannung und die sind jetzt hier halt selten. Es gibt sie, aber hätte für mich noch mehr sein
können. Es ist mehr Location-basiert. Es ist sehr viel entweder Schlüssel oder dieses eine Item, was dir ermöglicht, da den Pfad zu öffnen, um da nochmal durchzugehen und einfach, dass du deine Abkürzungen und Wege freischaltest. Mhm. Es gibt so, das meiste, was du als Rätsel klassisch bezeichnen kannst, ist so optional. Da gibt's so ein paar Räume, wo du mit Fackeln ein bisschen was anstellen kannst, was mir den letzten Nerv geraubt hat an einen bestimmten Stellen. So, wo du dann aus der Ego-Perspektive das nicht so geil machen kannst, aber auch ein paar interessantere Sachen. Das ist aber alles wirklich im optionalen Bereich gewesen und im Main-Path war es mehr, finde den Gegenstand, der Tor X öffnet.
Ja, das stimmt. Und im Kern ist es eben schon ein Actionspiel, wo viel geballert wird auch. Ich habe dazu auch nochmal ein Video vorbereitet, dass wir jetzt mal ein paar Minuten wieder noch im Hintergrund laufen lassen können, weil da würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das Ballern so wahrgenommen habt. Ich muss sagen, dass ich am Anfang des Spiels fand ich das Gegnerfeedback häufig etwas komisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Wumme, die man am Anfang hat, irgendwie schwach ist, aber ich hatte das Gefühl, das ist alles nicht so super satt und wuchtig, wenn man in die Werwölfe schießt. Das ist jetzt schon ein wenig später im Spiel. Das ist so eine typische Kampfpassage, die man zwischendurch dann mal hat, wo man eben auf so, sind das Zombies? Ja.
Sie kommen aus dem Boden raus, leben wahrscheinlich nicht mehr. Wird es schon Zombies,
ne? Gut, stimmt, nach dieser Definition auf jeden Fall. Die haben immer ihre Sicheln dabei und da ballert man so ein bisschen rum. Und je länger ich es gespielt habe und je mehr Waffen man dann auch hatte und je stärker die Waffen auch wurden, desto mehr Spaß hat mir das eigentlich gemacht. Dann fand es schon irgendwie cool. Also mir hat es Laune gemacht.
Also ich würde sagen schon, dass ein großer Teil an den schwachen Waffen liegt, die man am Anfang hat, dass sich das nicht so satisfying angefühlt hat. Und später wurde es besser, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass es vielleicht das allergeilste Ballergefühl hat. Es funktioniert schon. Ich denke mal, sie haben es auch so gemacht, dass die Gegner unterschiedlich auf die Treffer reagieren. Manche stolpern ja dann auch auf dich zu, weißt du, um dir noch so ein bisschen mehr Stress zu machen. Anstatt dass du sie von dir weghältst, stolpern sie nach vorne auf dich zu und kommen immer näher. Bei manchen Schüssen habe ich mir auch gedacht, so jetzt reagier doch mal bitte, weil ich habe jetzt echt geil getroffen, so weißt du, und sie machen es einfach nicht. Gerade die Wölfe, die wir hier sehen, die sind manchmal ein bisschen robuster. Und die sind auch schnell, also die zucken ganz gerne mal mit ihrem Kopf aus der Schussbahn. Hat mir am Anfang auch nicht so viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das lag dann wirklich daran, dass die Waffen später mehr Bums kriegen und dann war es auch unterhaltsamer.
Der Mix macht es, glaube ich, dann, wenn du mal ein größeres Arsenal hast, zum Beispiel bei den Wölfen habe ich ganz gerne mal, wenn sie nah dran ist, mit der Shotgun, dann mit einem normalen Pistolenschuss hinterher, um sie zu finishen vielleicht, oder doch mal mit dem Messer dann hinterhergehen, wenn du also unterschiedliche Methoden machen kannst. Du hast ja 4 Waffen, die du dann mit dem Quick Select machen kannst. Na, ab und zu mal musste ich doch ins Menü gehen, weil da würde ich jetzt nicht die Warbomben oder die Tretminen oder sowas dann da drauflegen wollen, um aus Versehen da was hinzulegen. Also habe ich da nochmal ein bisschen rumspielen müssen. Meine Schwierigkeit zu Beginn war es, ich habe Teil 7 eben komplett in VR gespielt und das ist eine komplett andere Steuerung eben. Also ich habe das Gefühl, in VR war es super präzise, weil das heißt, da hast du ja quasi mit dem Kopf einfach hingeguckt, wo du den Gegner treffen möchtest. Und hier das auf den Controller umzusetzen, ich musste für mich, die kann man im Menü dann einstellen, diese Look-Beschleunigung oder so ausschalten, also dass der Stick nochmal so ein bisschen Anfahrt hat beim Bewegen. Das habe ich ausgemacht und hat für mich ein bisschen besser geklappt. Und je mehr ich reingekommen bin, umso präziser bin ich geworden. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich die ganze Präzision wie in 7 habe und auch nicht wie in 2 und 3. Also die Third-Person-Dinge hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich da ein bisschen besser zielen kann als hier. Ich weiß nicht, warum.
Das wäre mir im Vergleich jetzt nicht negativ, so, glaube ich, aufgefallen. Also ich hatte eher wirklich dieses Feedback, fand ich ein bisschen schwierig. Und auch Details tatsächlich. Dadurch, dass es in seiner Atmosphäre so ein bisschen mehr an 4 erinnert, möchte man es stellenweise auch ein bisschen eher so spielen. Und ich hatte ganz oft den Wunsch, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich da reingeschossen und der Werwolf kommt jetzt so ein bisschen ins Straucheln. Ich würde gerne hinlaufen und den irgendwie umboxen.
Du brauchst einen, der so Suplex fehlt und die
Kicks
und
alles. Warum gibt es diese Sachen nicht? Es gibt quasi eine Nahkampfaktion. Das ist, wenn die Gegner dich angreifen, dann kannst du das blocken. Das ist so, es wirkt ein bisschen wie in so einem Rollenspiel von vor 15 Jahren, so dieses typische, ich mache irgendwie die Arme hoch und dann passiert mir nichts. Ja. Und dann kannst du es, wenn du richtig drückst, die Gegner noch wieder wegstoßen. Aber du kannst nicht im Kampf, wenn du eigentlich gerade in der Offensive bist, hinlaufen und dann sagen, ich will den jetzt umtreten oder selbst das Messern, muss ich sagen, da finde ich es irritierend, dass man keinen Quick Knife hat. Also dass du kannst, wenn du zu einer Kiste gehst, dann kann das Spiel, bietet es dir an, zu sagen, hier mit dem Messer zerstören. Aber ansonsten musst du immer selber erst auf das Messer umschalten, wenn du es benutzen willst. Das war auch in früheren Resident Evil Spielen schon mal anders, dass man quasi einen Schnellzugriff auf das Messer hatte, der immer funktioniert. Oder ja, erinnere ich das gerade falsch?
Nee, doch. Also du hast eine Zieltaste, die du halt drückst, um mit der Waffe zu zielen. Und die andere Schultertaste auf der linken Seite war dann eben das Messer. So habe ich das in Erinnerung.
Ja. Kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, DualSense, wenn es auf der PS5 spielt, es gibt so ein bisschen Feedback, wenn man das eingeschaltet lässt, also das Typische, dass der Abzug dann unterschiedlich reagiert, insbesondere beim Sniper Rifle ist es so, dass es dann nochmal mehr Druck gibt als bei den anderen. Ich habe es jetzt angelassen, es hat mich nicht groß gestört, es hat aber jetzt nicht so spezielle Features wie so ein Returnal, wo du halb reingedrückt hast und dann kannst du unterschiedliche Movie machen.
Ich fand es stellenweise erstaunlich schwer, das dann reinzudrücken und es ist schön, wenn man versucht, es einzusetzen, aber bis ich gerafft habe, dass es ein Feature des Spiels ist, dachte ich zwischenzeitlich, mein Controller wäre kaputt. Weil das, je nachdem, welche Waffe du hast, ganz anders sich dann anfühlt und manchmal auch so komisch geklackert hat, wenn ich die Waffen nur umgeschaltet habe, dass ich echt dachte, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also es ist jetzt kein Must-Have-Feature, wo ich sagen würde, ich würde die Version unbedingt spielen und nicht die Xbox- oder PC-Version.
Ja. Würde ich auch so sagen. Mir kam es echt ein bisschen unangenehm vor. Also das Feature bei Demon's Souls jetzt zum Beispiel gefiel mir sehr gut und hier war es eher so, dass ich es relativ schnell ausschalten musste. Einerseits, weil wenn ich jetzt von mehreren angegriffen werde, will ich auch schnell ballern und will mich nicht noch irgendwie mit diesem Trigger-Feedback rumärgern. Und zweitens hat sich's auch nicht geil angefühlt. Also
ja, kann man mal ausprobieren. Also zum Glück ist ja sehr viel dann auch in den Konsolenversionen dann optional einstellbar, wie man sich umschaut, wie man ballert oder sowas, kann man sich gerne darauf einrichten. Mir hat's bei Returnal auf jeden Fall da was besser umgesetzt als hier.
Mhm. Ja, gut, war jetzt ist nicht so, dass ich das Feature irgendwie erwartet hätte oder gedacht habe, das muss jetzt mega geil werden, also von daher.
Typisch wie am Anfang der DS-Phase, ne? Wir bringen ein Spiel raus, das hat ein Touchscreen, also lass uns Touch-Sachen reintun. Der Controller hat hier Trigger, die Motoren haben, lass uns da was machen.
Da aber, es gab eine sehr gute Resident Evil 1 Version für den DS, wo du aus der Ego-Perspektive die Zombies mit dem Messer so. Du musst
dann nochmal deinen Stylus rausholen oder mit dem Finger auf dem Screen schmieren zwischendurch.
Fand ich gut, kann man heute noch gut spielen.
Ja, was ich gerne noch mal erwähnen würde, ist, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, ich hätte es auch noch mal in VR gespielt, eben weil ich da so ein einschneidendes Erlebnis mit Teil 7 hatte. Das hat mich eben vor allem, weil das ja auch von der Stimmung und der Atmosphäre, das war ja einer der scariesten Teile sozusagen und mich schockt videospieltechnisch eigentlich relativ wenig, was jetzt so Horrorspiele angeht mehr. Aber da im VR, im Gruselhaus drin zu sein, wie die Atmosphäre bei 7 aufgebaut wurde, ich hatte teilweise Angst, da in die Keller zu gehen, wo diese Matschmenschen gewesen sind und alles scheiße, ist der jetzt so hinter der Tür, wo kommt er jetzt her? Das ist wahrscheinlich dem auch geschuldet, dass jetzt noch kein VR drin ist, aber ich glaube auch, selbst mit VR hätte ich wohl nicht den gleichen Effekt wie bei Resident Evil 8 gehabt. Ab und zu mal gibt es stimmungsvolle Passagen, aber die Horror-Action wie bei Teil 4 steht jetzt eben mehr im Vordergrund, so dass ich mich nicht wirklich irgendwie gegruselt hatte im Spiel. Ich war sehr gut unterhalten, also auch visuell, da sind ein paar richtig krasse Sachen, die gezeigt werden und der arme Ethan, also als Protagonist möchte ich nicht in seinen Schuhen stecken, es ist ja der kriegt ja so viel ab, dann für mich war es mehr wie so eine gruselige Achterbahnfahrt, hat sich angefühlt. Vor allem, weil es aus der Ego-Perspektive ist, es reißt dich irgendwo mit und dann geht irgendwas hier mit der Cutscene und alles. Und das war so eine Horror-Achterbahn.
Ja, in Sachen Grusel will ich auch noch anfügen. Du sagst gerade, er kriegt so viel mit, irgendwie gleich schon in den ersten Stunden, dass ich mir auch denke, okay, eigentlich habe ich jetzt wenig Bock, mit dem Charakter zu spielen, weil der ist ja schon ein Wrack, der ist schon kaputt, der hat es echt überall hinbekommen. Müssen wir jetzt nicht im Detail ausbreiten. Und mir ist auch aufgefallen, in Teil 7 war das ähnlich. Aber ja, das ist einmal so ein Ding, dass du so ein bisschen die Angst vor Verletzungen verlierst, weil du hast so das Gefühl, da steckt das ja eh weg, was der alles abkriegt. Und zweitens, das scheint bei Sieben auch gewesen zu sein, ich weiß aber nicht mehr. Aber wenn du ablebst, wenn ein Gegner dich besiegt, dann freest der Bildschirm und ist schwarz. Und ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht über den krassen Gore haben, aber ich erinnere mich auch immer noch an alte Resident Evils, wo, wenn du getroffen wurdest, weißt du, dass du dann halt auch echt nochmal denkst, oh shit, was bin ich gerade auseinandergenommen worden, weil das gezeigt wurde. Und hier hast du jetzt ein Freeze-Bildschirm mit Schwarz-Weiß, da steht Game Over, willst du neu laden. Und das, in Anbetracht mancher Gegner, die auch echt schlimm aussehen, finde ich, das nimmt mir das sehr, das wirkt so gamey. Das nimmt mir viel die Angst auch. Und das spielt alles mit rein, auch mit den Gegnern, die einem, also mit den großen Protagonisten, die manchmal auch fast sympathisch sind oder auch einen Anflug von Witzigkeit haben, dass das dass Resident Evil Village echt nicht zu dem gruseligsten gehört und würde ich jetzt für mich persönlich zumindest als kleinen Kritikpunkt anbringen. Ich habe mich sehr gern durch Teil 7 gegruselt, so fand es auch, fand diese Molet schlimm. Ja, hier ist auch gruselig, aber nicht ganz so.
Ja, ich würde es ein bisschen einschränken, weil es gibt eine sehr für sich limitiert ist der falsche Ausdruck, so einen begrenzten Spielabschnitt, der sehr anders ist als der Rest des Spiels, weil er sehr eher auf so einen psychologischen Horror setzt. Und hier würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Spiel auch derbe unheimlich und finde ich es auch gruselig und das auch sehr effektiv gemacht und finde es eine schöne Abwechslung. Aber es wirkt halt wirklich wie so ein Bausteinchen, was man mal zwischendurch reingeschoben hat. Und dann ist es eher wieder diese Horrorachterbahn, die ihr eben beschrieben habt, die so einen Entertainment-Faktor hat. Und interessante Beobachtung, die du gemacht hast, eben mit dem Game Over, das stimmt. Das ist total anders, weil ich auch das Gefühl habe, dass es nicht super häufig vorkommt, oder? Was ich jetzt nicht sage, weil ich so ein krasser Gamer bin, sondern man stirbt nicht mega häufig. Nee,
bei mir
so
war es,
weil
ich so ein krasser Gamer bin.
Okay, weil dann bei Gregor, ja, schreibe ich nochmal auf.
Nein, auf normal ist es jetzt, auf normal Schwierigkeitsgrad, wo wir es, also denk mal, ihr habt es dann auch auf normal wahrscheinlich gespielt, es ist jetzt nicht das knallhärteste Game, ja. Also ich musste jetzt nicht Bosse nochmal angehen und solche Geschichten machen, sondern wenn, dann war es mal, wo ich dann ganz unachtsam gewesen bin und das Spiel gibt dir ja auch viele Chancen, dann nochmal so eine Heilsuppe zu nehmen.
Wollte ich gerade sagen, das wird gefühlt sehr lange rausgezögert. Du denkst so, oh shit, jetzt bin ich gleich tot. Du hältst aber noch 4 Treffer aus oder so, bis es dann ganz schlimm wird. Und dann irgendwann wirst du ganz langsam und alles wird ganz rot. Aber es kommt wirklich nicht so häufig tatsächlich.
Nee, es ist aber, passiert mir, also es ist mir 2-3 Mal passiert, wenn halt viele Gegner kommen, weißt du. Wenn du halt mal in der falschen Reihenfolge einen ausschaltest und denkst, scheiße, ich hatte eigentlich erst den. Oh nein, jetzt sind sie schon da. Und dann gehen sie zu zweit auf dich drauf und dann kann es schon mal passieren. Und da ist mir halt nie irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie der Ethan auch irgendwie auseinandergenommen wird. Das ist bestimmt auch der Ego-Perspektive zu schulden.
Denk mal zu einem großen Teil. Wie auch eben die Nahkampfattacken. Ne? Du kannst ja nicht in der Außenkamera schalten, um den Suplex zu machen. Ja. Das wirst du ja nicht aus der Ego-Perspektive zeigen, sonst wird dir ja schwindelig dabei.
Ja, aber jemanden umhauen könnte man ja easy aus der Ego-Perspektive auch. Ja,
so ein Roundhouse-Kick, wo du dann wieder genau vorne landest oder so. Ich meine, sie sagen ja direkt zu Beginn, Ethan hat eine Spezialausbildung gemacht zum Agenten oder sowas.
Ja,
ne? Also es ist ja der gleiche Fall wie von wegen, okay, Leon Kennedy ist, sagen wir mal, mit mehr gestartet bei Teil 2. Da war er zumindest ausgebildeter Polizist und ist dann zum besten Geheimagenten der Welt geworden in Teil 4. Und wenn Ethan einfach so ein... Ethan war ja nur der Ehemann und sonst nichts in Teil 7. Ne? Und jetzt ist er ein ausgebildeter Spezialagent, da soll er mindestens mal auch ein paar Moves machen. Was ich auch... Also ja, es ist eben diese Entscheidung, ihn gesichtslos quasi im Spiel wieder zu präsentieren, obwohl er als Figur präsenter ist, obwohl er nicht nur ein reiner Avatar des Spielers ist. Da musst du eben diese Konzessionsentscheidung mit der Immersion dann in Kauf nehmen.
Ich würde so gerne eigentlich mit euch noch über diese anderen Figuren und sowas sprechen und über bestimmte Story-Sachen, die da passieren, aber ja, das werdet ihr im Let's Play dann hier sehen, das dürfen wir jetzt heute noch nicht nennen, weil das sicherlich nochmal interessant wäre und ich glaube, es ist aber auch schön, wenn ihr das selber einfach erleben könnt und wie Trant einleitend schon mal gesagt hat, es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr so wenig wie möglich auch über das Spiel wisst. Ich habe mich da auch drüber gefreut, dass ich nicht schon, also die Webseite zum Beispiel zum Spiel verrät dir relativ viel, was mir gar nicht bekannt war vorher an bestimmten Figuren, die da noch auftauchen und sowas. Und ich war da echt happy drüber, das noch nicht gewusst zu haben und würde auch in der Summe tatsächlich nochmal sagen, dass es mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn man erstmal angekommen ist in der, das ist die Werwolf- und Vampirwelt, wenn man diese etwas, Also keine Ahnung, das ist ein großer Sprung am Anfang von, okay, da ist ein Typ zu Hause mit seiner Frau und seinem Kind und 5 Minuten später ist er in so einer relativ fantastisch wirkenden Welt, wo auch so eine verrückte Hexe rumläuft, die man ja schon mal in der Demo auch gesehen hat und so. Aber wenn man da zu Hause ist dann und sich wieder ein bisschen eingegroovt hat, dann ist es schon, finde ich, ein sehr, sehr gutes Actionspiel tatsächlich.
Ja, das Experiment ist auf jeden Fall gelungen, da das mehr in Richtung Resident Evil 4 zu lenken, auch eben von der Abwechslung der Gebiete. Was man sagen muss, ist eben, also ich glaube nicht, dass es jetzt diesen legendären Status eines Resident Evil 4 bekommen wird, weil einfach du schon viele Spiele auf dem Resident Evil selber schon in der Form gesehen hast und da den Action-Faktor hochzumachen. Es ist vielleicht, kann man sagen, ist es Resident Evil 6 in gut? So, können wir das so zusammenfassen? Weil das war ja auch eine Action-Achterbahn, die natürlich super vollgestopft gewesen ist und im wahrsten Sinne des
Wortes. Also da wäre ich jetzt vorsichtig mit dem Vergleich. Ich hätte jetzt gedacht, du bringst den Vergleich, weil Resident Evil 6 ja auch so eine Art Ausrichtung hatte in seinen Episoden. Es hieß ja immer, dass Leon ein bisschen gruseliger ist, Chris ist so die Action-Episode.
War relativ, ja,
zum Teil auch. Kann man das hier vielleicht auch ganz leicht verkaufen, weil hier gibt's ja auch dann Unterschiede. So, das Schloss würde ich jetzt nicht unbedingt als krasse Action verkaufen, aber auch nicht als Grusel. Das ist so ein Zwischending. Und das, was danach kommt, das wechselt dann nochmal so im Gameplay-Schwerpunkt.
Ja, ich dachte so mehr an den Bombast einfach, weil selbst auch die Abwechslung hast du natürlich da und da hatte ich auch meine präferierten Parts, so mit Ada habe ich schon am liebsten gespielt, weil es so mehr rätselhaft mit Rätseln voller war, als jetzt die Baller- oder Action-Sequenzen, weil letzten Endes ist es ja eh eine Ballerei geworden, egal mit wem du da gespielt hast. Aber dadurch, dass da teilweise eben von der Technik, weil die Grafik auch so hübsch umgesetzt ist und von den Charakteren und von den abgedrehten Monster-Designs, wenn da einmal es richtig abgeht mit der Eskalation und da noch mehr reingeworfen wird und du denkst, okay, ja, das ist schon mal ganz gut hier, ne? Und bei Resident Evil 6 war es mehr so, jetzt hör mal auf nach deinen 30, 40 Stunden.
Ich fand das Spiel halt echt gar nicht so schlecht.
Nee, ich find's besser als Teil 5.
Ja. Also es ist auf jeden Fall besser als 5, keine Frage.
Ach nö.
Boah, natürlich.
Nee, also 5 habe ich letztens gerade echt wieder bestimmt 10-mal durchgespielt. Ich lüge nicht und das ist nicht super.
Du lügst wirklich nicht.
Nee, ich lüge es auch nicht. Aber 6 will ich auch demnächst wieder mal nachholen. Aber da habe ich jetzt halt auch noch mal ein bisschen reingeschaut. Und das ist, wie du sagst, das ist, also eine Achterbahn ist auch untertrieben. Die hören ja nicht mehr auf. Nee. Das geht wirklich so lang durch. Und die Monsterkreationen, die da drin sind, sind auch die krassesten in der ganzen Serie. So viel Auswüchsel und Tentakel und großhäusige Fettaugenmonster. Gibt's in keinem anderen Teil. Und also ich will aber zu Resident Evil Village noch mal kurz anfügen, dass ich dieses Setting, abgesehen von den Vampiren und Werwölfen, ich mag das halt sehr bei Resident Evil an Orten zu sein, die am Arsch der Welt sind. Also deswegen mochte ich auch den ersten immer lieber als den zweiten, weil der zweiten, da bist du in der Stadt, das ist mir zu urban, das ist mir zu nah an der Zivilisation dran. Und das hier ist jetzt fast schon so der Prototyp des am Arschseins, weil dieses Erkunden des Schlosses und das Dorf, was so wirklich echt notdürftig zusammengeklöppelt ist aus Brettern und wo doch irgendwie diese angebrannten Töpfe auf dem Herd stehen mit so einer gammeligen Suppe und so und auch die Örtlichkeiten, die hier nachkommen, das ist für mich ein Hochgenuss gewesen, da durchzulaufen. Das gefiel mir manch anderen Resident Evils nicht. 5 nicht ganz so sehr und 6 erst recht nicht. Das kriegst du jetzt wirklich in voller Packung. So.
Also 6 hat den Nachteil, das schreckt mich auch davor ab. Das habe ich wirklich nur damals einmal durchgespielt und fand es ganz gut. Das war halt auch wahnsinnig lang so und das fühlt sich richtig wie Arbeit an. Das vielleicht nochmal, ohne dass wir jetzt hier krass spoilern, so umfangreich wie 6 ist Village nicht. Es orientiert sich eher an 7, würde ich sagen, was das angeht.
So irgendwo wahrscheinlich so Mittelweg zwischen 7 und Teil 4, weil Teil 4 hier war ja bewusst sehr, sehr umfangreich. Ne? Also das hat sich angefühlt wie 4 Spiele in einem, dann mit den unterschiedlichen Locations, wo du gewesen bist. Zumindest mein Gefühl war dann meist, dass es dann wusste, das Spiel, wann es zu der nächsten Location hingeht, Resident Evil 8 jetzt. Ne? Ja. Dass ich nicht in einem Part bin, da kann auch etwas mal kürzer sein, mal was ein bisschen länger, wird jetzt mal geballert, wird jetzt mal gerätselt, gibt's den psychologischen Horror und eigentlich gab's so an den richtigen Stellen für mein Gefühl immer so den Wechsel zum nächsten Part.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Habt ihr noch was ihr gerne noch loswerden wollt zum Spiel?
Weiß nicht, geben wir jetzt die Wertung für Metacritic ab, oder?
Weiß ich nicht.
Nee, sowas machen wir nicht. Das ist ja Quatsch.
Nee, ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr.
Eigentlich auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Grafik haben wir gesprochen. Synchro, hast du was ein bisschen was dazu gesagt? Ja, ich habe es auch hauptsächlich auf Deutsch gespielt. Es gibt eine Stelle, würde ich sagen, da hört sich der Protagonist ein bisschen wie Kermit der Frosch an.
Oh ja.
Aber einmal. Ne? Und ansonsten fand ich die aber auch ziemlich gut.
Ich nicht. Habt ihr es auf Englisch oder Deutsch gespielt?
Warum müssen alle sterben? So, das
ist in der Demo.
Ist in der Demo, direkt drin.
Ja, den kenne ich.
Das war eine Grafik, gut, Raytracing, Story haben wir ein bisschen gemacht. Also im Großen und Ganzen, wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr wissen wollt oder euch gerne mit uns auf die Reise dann begeben wollt, Fabian, Simon und ich werden es ja dann jetzt hier im Let's Play dann für euch zeigen. Da sind wir auch sehr gespannt darauf. Und ihr könnt gerne schon mal schätzen, wie viele Minuten wir jeweils für das Sortieren der Menüs dann benutzen. Weil das ist ja jetzt nötig.
Dass wie die Regie einfach sofort wieder auf mich schaltet, als wäre ich darauf abonniert, dass nur ich das mache. Du Trant macht das bestimmt auch gern, das Sortieren der Items, ne?
Ich finde das gut. Also die Waffen oben hin so, dass auch möglichst die obere Reihe ausgespart ist. Dann drehe ich die Munition und die Heil-Items
immer
so.
Da wollte ich gerade fragen, die Sachen müssen doch schon in der richtigen Ansicht da sein. Du stellst doch keine Sachen auf den Kopf, damit sie irgendwie
rein. Vertikal, damit hinten
noch. Es gibt ja nur eine Drehrichtung. Es gibt ja nur horizontal und vertikal. Ich kann gar nichts falsch machen.
Das ist weniger als in Teil 4, weil da konntest du ja in alle Richtungen drehen.
Kopf und, ja, aber und dann lieber was wegschmeißen, als es irgendwie auf den Kopf zu stellen oder so, oder?
Nee, wegschmeißen tue ich nichts.
Ich hab schön die Messer immer hochkant gemacht.
Aber da kannst du ja auch nichts auf den Kopf stellen. Das ist immer alles ordentlich.
Ja, Moment, ich könnte die Pistole. Wie ist denn, wenn ich eine Pistole um 90 Grad drehe, zeigt die dann die Mündung nach oben oder nach
unten? Ach so, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nur Muni und Zweier-Items gedreht und das war alles
klar. Ah, okay, du würdest keine Waffen drehen. So verrückt bist du nicht, ne? Okay, alles klar.
Vielleicht sollte ich einmal, ich guck mal auf meinen Spielstand und ich drehe mal demonstrativ die Waffen eine so hochkante, die ist das
Nein. Du würdest sie auch fucking diagonal drehen.
Ja, wenn es diagonal geht.
Richtiges Scheißmenü, richtig scheiße aufgeräumt.
Jetzt kommen hier noch richtig Emotionen rein, beim unwichtigsten Aspekt des Spiels.
Das mir richtig gut. Ja, mach das mal. Schön unsatisfying Video. Richtig hässliches Drecksmenü, wo sich jeder drüber aufregen muss.
Oder so wir machen eine Mod für die PC-Version, wo man die so völlig frei auch in verschiedenen Grad ausrichten kann im Inventar, dass da nichts mehr reinpasst später und sowas.
Das wäre eigentlich, du kannst mit der Mod so eine Art Minigame draus machen, ne, wo du drauf drückst und dann wird das randomized oder so und dann wie viel Zeit brauchst du, um das wieder in Form zu bringen?
Hattest du das gesagt oder Simon, dass wenn du das dann so schaffst, die Items in eine Reihe auszurichten, dass sie dann verschwinden?
Ja, ich glaube, das im Let's Play haben wir darüber gesprochen. Die Tetris-Kollaboration.
Das Tetris-Geräusch noch, ja.
Dran von dir wird sicherlich auch noch was Schönes bei Game 2 zum Rund ums Spiel geben.
Also leider nicht diese Woche, aber dann nächste Woche kommt der Beitrag zum Spiel und ich, ja, wir haben hier schon das Problem gehabt, was dürfen wir alles zeigen, was wollen wir alles zeigen, das Problem werde ich da auch haben, ich würde nämlich am liebsten fast gar nichts zeigen. Ich fand's cool, wirklich überrascht zu werden und muss mir dann noch überlegen, wie ich das mache.
Ja, und ich bin gespannt darauf, also dadurch, dass mir viel Spaß gemacht hat, hoffe ich, dass der Tenor auch allgemein positiv drüber ausfällt, weil ich finde, Resident Evil hat sich eigentlich ganz gut gemacht in den letzten Jahren, selbst der das Remake von Teil 3, was ja berechtigte Kritik genommen mitbekommen hat, weil da noch weniger umgesetzt wurde aus dem Original. Also ich hatte eigentlich mit allen Resident Evils in den letzten Jahren Spaß und ich bin ganz froh, dass die Serie noch die Kurve gekriegt hat sozusagen.
Das finde ich auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank Gregor und vielen Dank Trant, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier heute mit dabei zu sein. Ihr denkt dran, Let's Play ab Freitag mit Simon, Gregor und mir. Nächste Woche bei Game 2. Gibt's noch was außer deinem Beitrag in der TV-Sendung?
Weiß ich jetzt gar nicht, ob das schon verraten darf.
Ach so, dann verrat's vielleicht lieber nicht, wenn du es nicht weißt.
Also ich glaube, heute sollte noch was Resident Evil ist bei uns auf dem Kanal kommen.
Ja, das ist ja bestimmt dann schon online, wenn ihr das Video hier sehen könnt. Also von daher vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit Resident Evil Village. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.